Als ich Kind war, hatten wir eine gute Tradition in unserer Familie. Wir haben jeden Tag Tischgebete für die Mahlzeiten gebetet und gute Nachtgebete für vor dem Schlafgehen. Es waren Gebete, die sich immer wiederholt haben. Wahrscheinlich kennst du auch, wir haben solche Würfel mit Tischgebete. Und diesen Würfel, die eigentlich in der Kinderkirche gehört. Es gibt ein Gebet, den habe ich sehr oft gehört. Mein Opa hat es immer gebetet. Und das heißt so: Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Was noch wichtig ist zu verstehen, ist, ich bin in Brasilien groß geworden und obwohl ich mit meinen Eltern noch als kleines Kind Deutsch sprach, war mein Wortschatz auf Deutsch nicht so umfangreich. Und als wir das beteten, habe ich das jahrelang gebetet, aber ich habe nie das Wort beschert verstanden. Ich betete etwas, das ich letztendlich eigentlich nicht ganz verstanden habe, was ich gebetet habe. Es gibt ein anderes Gebet, den wir als Christen alle auch auswendig kennen, haben heute schon gemeinsam gebetet, das Vaterunser. Und so wie es mir als Kind mit dem Tischgebet errangen ist, mag es sein, dass auch bei manchen mit dem Vaterunser so geht. Denn ein oder anderes Wort in diesem Gebet ist nicht so klar, so einverständlich, was Jesus damit meint. Und da habe ich als Thema für heute Jesus Reich. Wir beten zum Beispiel: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Also wenn wir sagen, dein Reich komme, was meinen wir damit? Am Ende sagen wir auch, dass dir gehört, dein ist das Reich. Also das kommt zweimal vor im Gebet. Was ist dieses Reich? Und was bedeutet es für uns heute, dass Gott überhaupt ein Reich hat, ein Königreich? Das sind die Themen, mit denen ich mich heute beschäftige. Erstens eine Erklärungsfrage: Was ist ein Reich? Es ist ein bestimmtes Gebiet, oft mit Grenzen, in dem es einen Herrscher oder einen König gibt. Was sagte Jesus also über das Reich Gottes? So wie Clemens schon gesagt hat, diese Predigtreihe wollen wir jedes Sonntag über einen Punkt reden, in dem Jesus sich sehr oft in die Evangelien befasst hat und heute seinen Reich. Wie beschrieb Jesus das Reich Gottes? Zuerst mal zum Kontext. Also im ersten Jahrhundert, als Jesus hier auf die Erde war, da gab es eine große Erwartung mitten im Israel-Volk, eine Erwartung um einen König, einen Erlöserkönig, den die Israeliten von der Herrschaft des Römischen Reiches befreien würde. Israel lag schon mehrere Jahrhunderte unter Herrschaft von anderen Reichen, die Persern, Ägyptern, die Griechen und jetzt letztendlich den Römer. Aber Generation nach Generation haben sie die Hoffnung nie gegeben, dass eines Tages würde Gott einen echten König schicken und er würde Israel befreien. Und die Erwartung war so in einer Art: Gott schickt uns so einen Militärgeneral, er wird uns mit Kraft, mit Macht, wahrscheinlich durch einen Krieg, uns von unseren von dem römischen Reich befreien. Die Idee einer demokratischen Regierung, wie wir es heute anstreben, gab es in der antiken Welt so gut wie nicht. Praktisch jeder Staat hatte einen König oder einen mächtigen Herrscher. Und diesen Wunsch war auch der Wunsch der Mehrheit der Völker: Wir brauchen einen mächtigen Herrscher. Und so war es auch in Israel. Und inmitten dieser großen Erwartung kommt Jesus und er spricht tatsächlich über das Reich Gottes. Es gibt dieses Reich und sehr, sehr häufig. Ich habe eine kurze Wörtersuche gemacht im Neuen Testament. Das Wort Reich oder Reich Gottes, was auf Griechisch Basileia ist, kommt nur in die vier Evangelien mehr als 130 Mal vor. Das ist mehr als die Worte Gesetze, Gebote und Liebe, die Liebe Gottes, die Agapa-Liebe, zusammen. Also das hat mich auch überrascht und ich habe lange gebraucht, um zu merken, wie oft Jesus über das Reich Gottes spricht. Ich lade dich ein, sogar die Evangelien zu lesen und mit diesem Fokus zu suchen, das Reich Gottes. Und du wirst merken, wie oft Jesus es erwähnt. Und worin unterscheidet sich das Reich Gottes eigentlich von den Reichen, die es in der Welt gab und das die Leute damals erwarteten? Und dafür möchte ich mit diesem Gleichnis, das Clemens uns schon vorgelesen hat, erklären. Denn ich denke, dass das Reich Gottes am besten erklären kann, ist Jesus mit seinen Gleichnissen. Viele Gleichnisse von Jesus fingen so an. Gottes himmlische Reich kann man vergleichen mit. Und dann erzählte er eine Geschichte. Und hier war es auch so. So die Geschichte fing so an. Die Leute, ja, jetzt ist auf der Hoffnung für alle Übersetzung. Die Leute hörten Jesus aufmerksam zu. Sie meinten, Gottes Reich würde unmittelbar abbrechen. Also die Leute haben die Erwartung, Jesus ist dieser Militärgeneral. Er wird uns bald von den Römern befreien. Jesus kommt nach Jerusalem. Er kommt nach Jerusalem, weil er wollte Ostern feiern. Und es ist diese Erwartung des Volkes. Er kommt, er wird uns befreien. Und Jesus erzählt diese Geschichte, um zu erzählen, was eigentlich Gottes Reich ist. Ein Fürst trat eine weite Reise an, um sich zum König über sein Volk krönen zu lassen. Dann wollte er wieder in sein Land zurück. Was Jesus hier erklärt, ist eine relativ übliche Praxis in der antiken Welt, dass ein König oder ein Adliger, er hatte das Recht, über einen bestimmten Gebiet zu herrschen, aber er hat die Genehmigung geholt oder er ist zu einem anderen Ort gegangen, wo der Kaiser war oder wo der Papst war, um sich krönen zu lassen und dann könnte er zurück zu seinem Gebiet gehen und war dann legitimiert, dort zu herrschen. Zum Beispiel, historisches Beispiel, zur Zeit Jesus gab es der König Herodes, kommt relativ häufig auch in den Evangelien. Dieser König Herodes, er herrschte da über Samarien, Galiläa, Judäa, aber obwohl er König war, herrschte er unter der Genehmigung von Rom. Und König Herodes müsste nach Rom reisen, um dort die Genehmigung zu holen und dann könnte er zurückkommen und über seine Gebiete zu herrschen. Wir haben auch ein historisches Beispiel in der Geschichte Deutschland, eigentlich nicht noch vor Deutschland, so vor über 1000 Jahren im Mittelalter, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Nehmen wir zum Beispiel den Kaiser Otto der Große und mehrere Kaiser nach ihm. Sie sind, obwohl sie über das Gebiet, über das Land hier herrschen konnten, sind sie nach Rom gegangen, um von Papst gekrönt zu werden und dann zurück hier im Land gekommen, um zu regieren, zu herrschen. Und so erzählt Jesus die Geschichte. So ist es auch mit diesem König, so ist es auch mit dem Reich Gottes. Es gibt einen Mann mit edler Herkunft und er wird eine Reise machen, um gekrönt zu werden und er wird in sein Land zurückkehren. Jesus benutzt ein Bild für etwas, was in der sichtbaren Realität geschieht, aber es ist verschlüsselt. Jesus erzählt eigentlich mit einem Bild über sich selbst. Jesus ist dieser edle Mann, der sich auf eine Reise begibt, um zum König gekrönt zu werden und der bald in sein rechtmäßigen Land zurückkehren wird. Was für eine Reise ist das? Also, Jesus ist in dieser Welt geboren, er lebt 33 Jahre in dieser Welt und er zeigt sich immer wieder als dieser Mann von edler Herkunft. Denn Jesus, obwohl er Gott war, hat er den Himmel verlassen, hat sich den Willen seines Vaters untergeordnet, wenn das nicht eine edle Haltung ist, ist zur Welt gekommen, um sein Leben für die Menschen zu geben. Damit die Menschen wieder einen Platz am Himmel haben, bei Gott. Wenn das nicht zeigt, dass er ein Mann von edler Herkunft ist, so. Diese Haltung, sich seinem Vater zu unterordnen, eine Haltung der Liebe und des Dienens und Unterordnen. Und nachdem er dann starb und auferstanden ist, begibt sich diese lange Reise, indem er ins Himmel kommt und er wird von Gott, dem Vater, gekrönt und bekommt die Macht über das ganze Universum. Dieser Moment, diese Geschichte steht dann beschrieben mit mehr Details, Epheserbrief Kapitel 1, Philipperbrief Kapitel 2 oder Offenbarung Kapitel 4 und 5, wenn jemand da tiefer lesen möchte. Und genau für diese Rückkehr dieses Königs, Jesus Christus, beten wir, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erde. Also so fängt Jesus sein Gleichnis an, aber es geht weiter. Ich lese jetzt den nächsten Vers. Und dieser nächste Vers erklärt uns, was das Reich Gottes für uns heute bedeutet. Bevor er abreiste, rief er 10 seiner Verwalter zu sich, gab jedem ein Pfund Silberstück und sagte, setz dieses Geld gewinnbringend ein, bis ich zurückkomme. Also bevor Jesus diese lange Reise macht, zurück in den Himmel und von Gott, dem Vater, gekrönt zu werden, gibt Jesus einen Teil seines Schatzes. Eigentlich, Jesus gibt einen Teil seines Selbst, denn er gibt uns seinen Heiligen Geist. Und mit dem Heiligen Geist auch einen Auftrag. Ihr habt jetzt die Ehre, das Privileg, Reich Gottes auf Erde zu bauen. So wie diese Männer diesen Silberstück bekommen haben, um einen Auftrag, das Gewinnbringen zu setzen. Und das ist etwas, das wir nur durch die Kraft des Heiligen Geistes machen können. Und das ist, so wie diese Menschen nur durch diesen Pfund Silberstück machen konnten. Und der König gab diese Münze in der Erwartung, dass sie etwas damit tun. Am Ende der Geschichte ist dieser einer, der nichts damit macht, obwohl er das Geld bekommen hat, hat sich entschieden, nichts zu machen. Und der König wird dann böse. Er sagt, nee, ich hatte eine Erwartung. Ich habe euch etwas gegeben und habt damit eine Erwartung. So steht auch eine Erwartung, dass wir mit dem Heiligen Geist die Kraft Gottes auch etwas für ihn tun. Das ist eine Idee, die Apostel Paulus immer wiederholt in seine Briefe. Zum Beispiel in 1. Korinther schreibt er, wenn Jesus nicht auferstanden ist, also wenn all diese Geschichte, Jesus auferstanden ist, wenn er diese Reise gemacht hat und dass er wiederkommt, wenn das eigentlich nicht passiert ist, dann sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Wenn er aber wirklich auferstanden ist, wenn sie diese Geschichte und diese Reise, wenn das wirklich passiert ist, dann setzt euch mit aller Kraft für den Herr ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Deswegen, wenn wir dem Vater unser beten, dein Reich komme hier auf Erden, so wie es schon im Himmel ist, dann beten wir eigentlich 2 Dinge. Erstens, was ich schon erklärt habe, wir beten, Jesus, komm zurück. Du bist unser König. Wir erkennen, du hast eigentlich die Macht, die Herrschaft, es gehört alles dir. Die ersten Zuhörer sagten damit, Jesus, wir erkennen, du bist der König und nicht der römische Kaiser. Die Macht liegt bei Gott. Gott entscheidet die Zukunft und nicht das römische Reich. Was wir damit meinen, wenn wir das heute beten, es gibt kein römisches Reich mehr, aber wir sagen damit, Jesus oder Gott, du entscheidest über die Zukunft. Dein ist das Reich. Es ist nicht letztendlich dem Präsident Russland, Präsident der Vereinigten Staaten, Präsident von China oder Europäische Union oder UNO oder irgendeine Macht dieser Welt, die Zukunft entscheidet, sondern dir gehört das Reich. Du hast die ganze Macht. Und das Zweite mit diesem Gebet, wenn wir da bitten, dein Reich komme, ist, hilfe uns dazu, dass wir uns dafür einbringen können, dass dein Reich hier auf dieser Erde kommt. Hilf uns mit dieser Silbermünze, mit dem Heiligen Geist, das du uns gegeben hast, diesen Auftrag zu befähigen, zu verwirklichen. Hilf uns, Jünger Christi zu machen. Hilf uns, Gerechtigkeit zu bringen, wo Ungerechtigkeit herrscht. Frieden zu bringen, wo Krieg herrscht. Hoffnung zu bringen, wo Angst herrscht. Hilf uns, Ruhe zu bringen, wo Verzweiflung herrscht. Und hilf uns, Jesus zu bringen, wo Sünde herrscht. Das Kommen des Reiches Gottes zu bitten, bedeutet auch, um Hilfe zu beten, damit wir in unserem heutigen Leben nach den Maßstäben dieses Reiches Gottes handeln können. Ich erkläre es mit einem Beispiel aus meinem Leben. Als ich in der Jugendgruppe war, in der Gemeinde, das war noch in Brasilien, hatten wir zusammen mit anderen Gemeinden aus der Stadt einmal im Monat ein Treffen, es war immer ein Samstagabend, ein Treffen in der Stadtmitte. Und unser Ziel war, wir wollen Reich Gottes in der Stadt bringen. Und die Stadtmitte war ein Ort, da waren viele Kneipen. Samstagabend, da waren viele Menschen, die sich betranken. Es gab Prostituierte, Gruppen von Punks, Prügeleien und Schlägereien. War Chaos, so ein Ort, der nicht so ruhig war. Und unser Ziel war, lass uns anfangen, Lobpreislieder zu singen, indem wir verkünden, Jesus ist der König, Jesus ist der Herr über unser Leben und auch, wir wollen, dass es auch über diesen Ort wird. Und als Menschen kamen, haben wir auch angeboten, für sie zu beten und zu erklären, was unser Ziel da war, dass wir wollten eigentlich das Reich Gottes zu bringen und damit auch seine Liebe, seinen Frieden. So wie Jesus in Lukas 11 sagte, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Also wo das Böse austritt und Jesus ankommt, heißt es für uns, das Reich, da wird das Reich Gottes errichtet. Und das haben wir auch da, haben wir das Privileg, das zu tun, mit unserer Haltung, mit unserem Glauben, mit unseren Taten und mit unseren Wörtern. Das mag ein bisschen abstrakt zu erscheinen, wie es bei der Kinderkirche. Wir haben keine Grenze, wo wir sagen, okay, Reich Gottes ist hier und nicht da. Aber es ist ein Reich, der sowohl für mich als Individuum Bedeutung hat, als für uns als Gesellschaft. Es ist ein Reich, das sowohl geistlich ist und im Himmel ist, aber auch sehr praktische Auswirkungen in unserem Leben hat. Und es ist ein Reich, das wird sich nicht, wie Jesus sagt, es ist ein ganz anderes Reich. Es ist kein Reich, das durch militärische Gewalt erobert wird. Es ist ein Reich, das schon existiert, aber er wird sich in seiner ganzen Vollkommenheit verwirklichen, wenn der König wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt. Das erzählt uns die Bibel in den letzten Kapiteln in Offenbarung 21. Also das Reich Gottes ist überall dort, wo Jesus als Herr und König anerkannt wird. Das Reich Gottes wird man nicht daran erkennen, dass man eine rote Fahne und einen goldenen Adler sieht, wie es bei dem Römischen Reich der Fall war, sondern daran, dass die Menschen so handeln, dass sie Jesus mit ihren Taten und Worten und Glauben verherrlichen. Ich lese jetzt das letzte Vers für die heutige Predigt. Ich lese nicht die ganze erkläre nicht das ganze Gleichnis, sondern möchte mich an diesen Moment konzentrieren, in dem Jesus sagt, dass der Herr, dass dieser König wiederkommt. Also ab Vers 4 oder 14 steht so: Die Bürger seines Landes aber hassten ihn. Sie schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her mit der Erklärung: Dieser Mann werden wir nicht als Herrscher anerkennen. Trotzdem wurde er gekrönt und kam als König in sein Land zurück. Was Jesus erzählt, dieses Gleichnis, er erzählt prophetisch über etwas, das mit ihm selbst passierte in den nächsten Tagen. Es ist auf eine prophetische Weise die Ereignisse ankündigt, die in den kommenden Tagen beim Ostern stattfinden würden. Und was geschah beim Ostern genau? Also die jüdischen Häupter nahmen Jesus fest und lieferten ihn an Pilatus, den Statthalter, den römischen Statthalter. Und Pilatus fragte das Volk: Es ist Ostern, ich will einer der Gefangenen freilassen. Wollt ihr, dass ich Jesus freilasse? Und das Volk macht genau, was Jesus im Gleichnis erzählt. Die Bürger seines Landes hassten ihn, sie schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her mit der Erklärung: Dieser Mann werden wir nicht als Herrscher anerkennen. Also das Volk sagt: Nein, lass Jesus nicht frei, kreuzige ihn. Pilatus sagt: Wollt ihr, dass ich Jesus, den König der Juden, freilasse? Also es ist quasi prophetisch, wird Jesus als König anerkannt, aber nicht von denjenigen, die es anerkennen sollten, die die ganze Schrift hatten, die das ganze Wissen hatten, die diesen König erwarteten, haben nicht anerkannt, dass Jesus es war. Und das ganze Ostern, das ganze Passafest, dieses Wochenende, passiert eine prophetische Vorbereitung auf diese Krönungszeremonie des Königs Jesus, aber auf eine ganz andere Weise. Jesus wurde eine Krone aufgesetzt, aus Dornen. Er wurde angehebt, spöttisch, von den römischen Soldaten. Er wurde erhöht, hochgehoben und alle mussten nach oben schauen, wenn sie Jesus sahen, aber am Kreuz. Es passiert quasi eine Krönungszeremonie, aber auf den Kopf gestellt. Alles anders als erwartet. Jesus begibt sich, ist gestorben, auferstanden, begibt sich auf diese Reise, wird vom Vater gekrönt im Himmel. Und deswegen sind auch Jesus letzte Worte an seine Jünger nach seiner Auferstehung: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erde erhalten. Jetzt lebt nach diesem Glauben. Jetzt macht etwas. Ich habe euch die Silbermünze gegeben. Ich habe euch die Mittel dafür gegeben. Jetzt lebt, als ob ich der König bin. Lebt mit nach dieser Wahrheit, dass ich schon der König bin und dass ich bald wiederkomme. Das ist, was das Reich Gottes bedeutet, was Jesus damit meinte und was es für uns heute bedeutet. Dass wir als Bürger des Reich Gottes auch nach dem, sagt man, Gesetzes dieses Reiches leben. Gesetze der Liebe oder die Gesetze, die Jesus uns gegeben hat. Ich möchte die Predigt mit einem Gebet abschließen und auch die Möglichkeit geben, wenn du merkst oder du meinst: Jesus ist noch nicht der Herrscher, ist noch nicht der König über mein Leben. Oder Jesus ist noch nicht der König über meine Familie. Jesus ist noch nicht der Herrscher, der König in meinem Unternehmen, meinem Arbeitsplatz oder überall dort, wo ich bin. Und du möchtest, wenn du auch ein persönliches Gebet möchtest, würde ich mich freuen, auch gerne für dich beten. Nach dem Gottesdienst bin ich hier unten neben der Bühne. Und würde gerne für dich beten. Aber jetzt, zuerst möchte ich gerne für uns alle als Gemeinde beten. Und da lade ich euch auch ein, aufzustehen. König Jesus, dir gehört alle die Ehre, die Herrlichkeit, die Macht. Du hast es bekommen, indem du dein Leben aufgegeben hast, dich dem Willen Vater untergeordnet und durch deine große Liebe dein Leben für uns gegeben. Vielen Dank für deine Liebe und für den Weg, den du uns freigemacht hast, wieder zum Gott, dem Vater zu gehen. Jesus, lehre uns und führe uns in diesem Leben, dass wir hinter dir als König leben können, nach dem Maßstab deines Reiches und dieses Silberstück, mit der Kraft des Heiligen Geistes für dich einsetzen können. In deinem Namen, Jesus. Amen.